Die Männer, die ich will, wollen mich nicht. Und die, die mich wollen, will ich nicht. Ja, ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht und ich glaube, viele werden sich darin wiederfinden können. Vielleicht nicht unbedingt 1:1, aber definitiv im Muster. Es geht um Luna. Sie ist 36 Jahre alt, seit 12 Jahren Single und nicht, weil sie niemanden kennenlernen würde, sondern weil sich bei ihr immer etwas wiederholt. Die Männer, die sie wirklich will, sind fast nie verfügbar. Sie sind vergeben, verheiratet oder emotional nicht erreichbar. Und sagen wir es mal so, die Männer, die da wären, die wirken ihr schnell, als wären sie falsch. Sie sind zu nett, zu langweilig, zu unsicher und irgendwie sagt sie selbst, die Männer, die ich will, wollen mich nicht und die, die mich wollen, will ich nicht. Und genau darüber sprechen wir heute in Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Ja, und über dieses Thema spreche ich natürlich nicht alleine. Heute in der Folge Paula Lambert. Sie ist super erfolgreiche Podcasterin und veranstaltet mittlerweile mehrmals im Jahr Retreats. Gerade ist sie vom ersten Camp Paula zurückgekommen. Ein Camp für Frauen und hier zitiere ich mal, die ihre Muster kennen, die wissen, woher sie kommen, die Therapie gemacht haben, Bücher gelesen haben, die wissen, wie ihr inneres Kind tickt, die quasi alles wissen und trotzdem manchmal dasitzen und sich denken, warum fühlt sich das alles so flach an? Paula, also irgendwie berührt mich das gerade. Vielleicht habe ich da selber ein Thema. Also bevor wir in die Folge starten, möchte ich dich erstmal fragen, wie war denn das Camp?
Ich bin wirklich gerade erst zurückgekommen und war wunderschön. Es war ein wirkliches Camp. Also wir haben draußen gecampt, wir haben Glamping gemacht. Also es gab richtige Betten, es gab auch Licht. Zur Toilette und zur Dusche musste man immer ein bisschen gehen. Es war direkt am See, es war super romantisch, super schön und es hat relativ viel geregnet, aber trotzdem war es ja ein total warmes, schönes Erlebnis.
Das klingt ja super. Weißt du schon, wann das nächste stattfindet?
Ja, das nächste wird wahrscheinlich aufgrund meiner Tour erst im nächsten Jahr September stattfinden.
Ja, also jetzt schon mal anmerken im besten Fall, weil ich weiß nicht, wenn irgendjemand Camping-Fan ist, so wie ich, dann absolut super. Vielen Dank für die Insights.
Aber auch für alle anderen. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Camping-Fan, aber das war wirklich genau das Richtige für genau die richtige Intention. Das war total schön. Und dadurch, dass ja Betten da waren, ist es auch alles nicht so schlimm.
Das klingt traumhaft. Paula, du bist ja jemand, der Beziehungen ganz offen und tabulos begegnet und auch einfach mal Klartext redet. Und lass uns, bevor ich Lunas Geschichte vorlese, kurz direkt reingehen. Du weißt ja bisher nur, Luna ist Single und hat irgendwie immer das Gefühl, an den Falschen zu geraten. Ist das ein Muster oder einfach Pech?
Das ist ein Muster. Und das Witzige ist, dass ich sicher 3, vielleicht 4 Frauen jetzt im Camp dabei hatte, denen es genauso geht. Und es ist also ein wirklich weit verbreitetes Phänomen, muss ich sagen. Und ich freue mich total, dass wir darüber sprechen, weil es eben so häufig vorkommt. Und eigentlich, die Lösung liegt wirklich ganz, ganz nah.
Da sind wir gespannt. Jetzt gehen wir mal in Lunas Geschichte rein. Ich bin 36 und seit 12 Jahren Single. Nicht, weil ich das unbedingt sein will. Mit 24 war ich sehr verliebt. Dann hat mein Freund mich für eine andere verlassen. Damals dachte ich, der Schmerz würde irgendwann aufhören. Stattdessen habe ich gelernt, mit ihm zu leben. Ich ging aus, lernte Leute kennen, wurde die Frau, die überall auftauchen kann. Allein in einer Bar, auf Konzerten, auf Partys. Ich bin kontaktfreudig, neugierig, selten verlegen. Ich lerne schnell Männer kennen und flirte intensiv. Von außen wirkt das wahrscheinlich sehr frei. Innen fühlt es sich oft anders an. Mit 28 verliebte ich mich in einen Mann, der bereits vergeben war. 4 Jahre lang kam ich nicht richtig von ihm los, entschuldigte jedes miese Verhalten, habe zugelassen, dass er mich als emotionalen und sexuellen Backup-Plan behandelt. Ich wusste das, hoffte, interpretierte und wartete trotzdem 4 Jahre lang auf ein Zeichen, dass aus ihm und mir doch ein Wir werden könnte. Irgendwann zog ich eine Grenze, weil ich merkte, dass niemand anderes sie für mich ziehen würde. Seitdem wiederholt sich etwas Merkwürdiges. Ich lerne viele Männer kennen und erstaunlich oft wollen sie mich. Aber die Männer, die mich wirklich berühren, sind fast immer unerreichbar. Verheiratet, vergeben, emotional nicht verfügbar. Oft stellt sich das auch erst nach ein paar Treffen heraus. Und trotzdem verliebe ich mich schnell, handle gegen jede Vernunft. Für einen Moment fühlt sich das an wie Schicksal, später meist wie eine Sackgasse. Gleichzeitig gibt es die anderen, die Männer, die sich festlegen würden. Die schreiben zurück, sie machen Pläne, sind nett, aufmerksam, interessiert. Und ich sitze ihnen gegenüber und suche nach dem Fehler. zu lieb, zu angepasst, zu langweilig, zu, ich glaube, der kann gar nicht selbstständig leben. Irgendwas passt immer nicht. Es reicht nie. Manchmal frage ich mich, ob ich tatsächlich ständig an die Falschen gerate oder ob ich die Richtigen gar nicht erkennen würde, wenn sie vor mir stünden. Vielleicht habe ich mich so sehr an Sehnsucht gewöhnt, dass Verfügbarkeit sich für mich nicht wie Liebe anfühlt. Vielleicht verwechsle ich Intensität mit Tiefe. Vielleicht ist ein Mann erst dann interessant, wenn ich ihn nicht wirklich haben kann. Der Satz, der mir dazu einfällt, ist: Die Männer, die ich will, wollen mich nicht. Die Männer, die mich wollen, will ich nicht. Nach 12 Jahren frage ich mich zum ersten Mal ernsthaft, ob das Pech ist oder ein Muster. Und falls es ein Muster ist, was sagt es über mich aus? Ja, Paula, die Frage gebe ich doch gleich mal an dich weiter. Was sagt das über Luna aus?
Also 12 Jahre sind natürlich eine lange Zeit, ne? Gleichzeitig ist das Leben ja auch lang, also wir haben jetzt keine Eile, aber 12 Jahre immer wieder in die gleiche Sackgasse laufen, das ist irgendwie doof. Ja, es fühlt sich nicht gut an, man fängt an sich zu zweifeln und so weiter. Es gibt ja zwei ganz, ganz interessante Phänomene in der menschlichen Existenz und eines davon ist, dass das Ego, also die seelische Grundausstattung im Grunde, immer versucht, uns dort zu halten, wo es sich auskennt. Also nehmen wir an, du hast eine Kindheit gehabt, in der du gelernt hast, dass du eigentlich nicht besonders liebenswert bist oder dass du dich für Zuneigung unheimlich anstrengen musst. Ja, also du musst irgendwie gut sein, besser als die anderen. Erst dann bist du liebenswert. Dann wird das Ego auch in späteren Jahren versuchen, genau diesen Zustand herzustellen. Also du ziehst Leute an, die dir das widerspiegeln, was du sowieso schon weißt und was du insgeheim auch glaubst, ja, weil du es einfach so sehr gelernt hast. Und das Zweite ist, dass genau aus diesem Grund, wenn wir uns Liebe erkämpfen müssen oder wenn wir emotional instabile Eltern haben oder hatten, dass wir dieses Auf und Ab der Gefühle, also große Streits, große Versöhnung, jetzt bist du doch wieder lieb, ich habe dich doch lieb, aber jetzt nicht mehr und so weiter, dieses Push-Pull, das kommt uns auch vertraut vor und darum finden wir alles, was im Grunde wünschenswert ist, nämlich loyal, zugewandt, zuverlässig, das finden wir langweilig. Und es ist ja ein ganz, ganz weit verbreitetes Phänomen, dass vor allem Frauen mit einer Kindheit, die jetzt, sagen wir so, emotional nicht stabilisierend war, dazu neigen, sich Beziehungen zu suchen, in denen diese Ausnahmezustände die Regel sind. Also on-off, viele Streits, viele Versöhnungen, immer Action, immer irgendwie Drama. Ganz genau deshalb, weil sich das eben so vertraut anfühlt. Also hier wird etwas wiederholt, was im Kindesalter gelernt wurde. Und so wie sich das anhört, kommen bei ihr jetzt gleich diese beiden Sachen zusammen. Und leider ist es so, und das ist auch so witzig, weil genau das haben wir auf diesem Retreat bearbeitet. Man kann das alles intellektuell verstehen. Ja, man kann auch wissen, dass es so ist. Man kann seine Kindheit auseinandernehmen, sezieren, alle Bücher lesen, alle Therapie machen. Wenn man es nicht fühlt und wenn man es nicht in den Körper integriert und all diese Gefühle spürt und auch zulässt, dann wird sich nicht so viel ändern.
Wie schafft man das denn, das wieder, wirklich wieder zuzulassen?
Ja, also Schritt 1 ist, es muss einem klar sein. Ja, und das ist im Grunde für alle gleich. Jeder, der das Gefühl hat, okay, in diesem Leben laufe ich wieder und wieder in die gleiche Situation rein, ja, oder treffe immer und immer den gleichen Menschen oder habe immer wieder das gleiche Gefühl, dann liegt hier ein Muster vor. Dann ist das wie so eine Treppenstufe, die man nach oben gehen will, wie bei Kung Fu Panda oder was weiß ich, diese ewig lange Treppe da zum Himmelspalast oder ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und man steht da keuchend rum und macht immer auf derselben Stufe Halt. Das Leben versucht aber verzweifelt zu sagen, hey, pass auf, nochmal ein Füßchen ein bisschen höher heben, dann schrappt das nicht so am Schienbein. Und man sagt, nee, diese Stufe kann maximal so hoch sein. Ich knall lieber wieder mit dem Schienbein dagegen und ja, dann bleibe ich halt so. So ist es. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nein, ich war immer schon so. Oder nein, es ist eben so. Die dann wirklich für immer auf genau dieser Treppenstufe bleiben. Und die sich weiterentwickeln, die verstehen dann eben, dass man bei manchen Stufen das Füßchen ein bisschen höher heben muss, damit man nicht so feste mit dem Schienbein gegen die Kante knallt. Ja, und da ist das Leben eigentlich ganz gerecht. Wenn sich etwas wiederholt, dann ist das wie bei Super Mario oder so eine Lehre, ein Gewinn, den man noch nicht mitgenommen hat.
Ja, weil ich meine, im Endeffekt, ne, wenn man da stehen bleibt, wo auch Luna stehen geblieben ist, es tut ja nicht weniger weh, nur weil es einem immer wieder neu passiert, ne? Ist ja auch genau, ein sehr schmerzhafter Prozess.
Aber das Gute ist ja, es tut auch nicht so dolle weh, weil man ja sagen kann, naja, so ist das Leben eben, oder es gibt aber keinen vernünftigen Partner, oder ach, das ist eben mein Schicksal. Also es ist gleichzeitig ärgerlich und gleichzeitig verhindert es aber auch, dass du stärker verletzt wirst, ne, indem du zum Beispiel die Hosen runterlässt und sagst, es fällt mir wahnsinnig schwer, meinen Fuß höher zu heben, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich stolper und dann ja so ein paar Treppenstufen wieder zurückfalle.
Und würdest du sagen, das ist vielleicht auch so, weil wir hatten es ja anfangs schon, es ist ein sehr verbreitetes Muster und je mehr Menschen man kennt, denen es auch so geht, desto eher denkt man, ja, das ist halt so, so ist der Datingmarkt halt heute, ne, niemand legt sich mehr fest, so in die Richtung.
Aber das stimmt ja nicht. Der Datingmarkt ist so, weil so viele es zulassen. Und da beißt sich gewissermaßen die Katze in den Schwanz. Also es gibt ja immer zwei. Einer, der das Spiel spielen will und der andere, der mitspielt. Und wenn mehr Leute sagen würden, nee, diese Spielregeln gelten jetzt aber nicht mehr. Wir spielen jetzt vernünftig und zwar genauso, wie es in diesem Büchlein hier steht. Dann haben die anderen ja gar keine Chance mehr, außer zu sagen, ja, okay, meinetwegen, dann spielen wir es halt so. Aber dadurch, dass sich das jetzt so durchgesetzt hat, dass man sagt, ja, also der Datingmarkt, das ist furchtbar, es gibt nur noch ganz, ganz schlimme Männer da draußen, hat sich das so etabliert, ja, dass alle sagen, ah, eine schicksalhafte Fügung, ich verharre jetzt in diesem Zustand und seufze ein bisschen und dann ist es halt so.
Absolut, ich bin absolut bei dir, weil ich glaube, es ist ja auch wirklich schwierig, wenn man in so seinem eigenen Dunster hockt sozusagen und dann sich immer denkt, ja, zu mir passt ja sowieso niemand oder ich habe auch nichts anderes verdient, wenn man irgendwie solche Sätze auch permanent etabliert.
Ja, genau. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und die Lösung liegt natürlich darin, dass man Dinge lernt, die man früher noch nicht gelernt hat. Ne? Also A, seine Gefühle wirklich wahrzunehmen. Zum Beispiel, wenn du jemanden triffst und direkt so ein rumpeliges Gefühl hast. Ja, also wir hatten jetzt ein Beispiel, da war eine Frau verabredet mit einem Mann. Die haben sich irgendwo in der Mitte getroffen, weil er kam vom Süden, sie vom Norden. Sie ist 3 Stunden mit dem Auto gefahren. Dann kommt sie da an und sagt, ja, hallo, wo bist du denn? Und dann sagt er, ach, ich habe mein Handy gerade erst angemacht, ich brauche noch 4 Stunden. Ja, das wäre jetzt, also, ne, es sei denn, er würde sagen, alle 4 Reifen sind geplatzt, ich musste wechseln auf ein ADAC und so weiter. Selbst dann kann man aber von einem erwachsenen Menschen erwarten, dass er sich verantwortlich verhält und sagt, du, Achtung, Achtung, fahr gar nicht erst los, ich brauche noch was, ja. Und das war schon die erste Red Flag, wie man so sagt. Und da hätte eigentlich jemand mit einem gesunden Gefühl für Grenzen gesagt, weißt du was, ich glaube, heute nicht. Ja, also wenn du mich sehen willst, dann kommst du irgendwann mal hoch. Aber nee, ich glaube, das fühlt sich jetzt für mich nicht gut an. In der Rückschau wissen ja fast alle, nee, da hätte ich eigentlich schon wissen müssen, der ist es nicht. Ja. Aber keiner hört drauf. Ja,
nee, darum
ist, ja, weil es natürlich unangenehm ist. Die Hoffnung oder die Bedürftigkeit, die in der Kindheit entsteht, ja, dieses riesengroße Loch, weil die Verantwortlichen sich nicht gekümmert haben, adäquat, also emotional nicht zur Verfügung standen und, oder gewalttätig waren oder suchtkrank, was auch immer. Das überlappt, das quillt dann wie so Popcorn aus einem Topf und verdeckt alles. Und die eigentliche Ratio, ja, auch der Bauch, der sagt, pass auf, lieber nicht, das fühlt sich gar nicht gut an, der ist dann wie erstickt. Ja, von der Hoffnung, nee, aber kann ja mal sein, ja, dass man mal das Handy nicht aus anhat, so wenn man sich gerade verabredet irgendwo in Deutschland, ja, möglicherweise so. Und dann zweitens wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, dass man sich Raum nehmen darf, also Grenzen setzen. Dies ist die Art, mit der ich behandelt werden möchte und nichts darunter wird mehr akzeptiert. Und in dem Fall würde man dann sagen, ich bin sehr enttäuscht, ich bin 3 Stunden gefahren, ich habe mich wahnsinnig gefreut, ich habe mich ewig vorbereitet und dir war es das nicht mal wert, mir rechtzeitig Bescheid zu sagen, um mir wirklich ja meine Zeit nicht zu stehlen. Und ich fahre jetzt wieder. Ne? Das wäre eine Grenze zum Beispiel.
Also bei dem Beispiel, das du gerade gebracht hast mit der Fahrt, ne, da würde man ja so von außen sagen, ja klar, also das ist ja total gemein, wenn der dann nur sein Handy aus hat und dann irgendwie auf einmal so doof sagt, ja, er braucht noch 4 Stunden. Aber manchmal passiert das ja viel subtiler. Also, dass man irgendwie so ein bisschen zu spät schreibt, wie es sich eigentlich noch gut anfühlen würde oder dass sich der eine irgendwie beim Date ein bisschen weniger Mühe gibt. Also diese minimalen Sachen, ne, wo man vielleicht nicht ganz so klar sagen kann, stopp, das ist meine Grenze, sondern wo man irgendwie denkt, ja, okay, wenn es mal passiert und dann passiert es halt immer mal wieder öfter. Macht das einen Unterschied?
Ja, na klar macht das einen Unterschied, weil es viel weniger deutlich zu erkennen ist, ne? Das versteckt sich dann und man findet Ausreden für die Person oder sagt, ja, mein Gott, hat er nicht so gemeint oder sie, das ist schon nicht so schlimm und so. Das Endergebnis ist aber das Gleiche, ja. Also man betreibt im Grunde Raufbau an den eigenen Emotionen und lässt sich, ja, oder beziehungsweise bietet sich eher an und macht sich passend, weil man nicht glaubt, dass man aufrichtige Liebe, die wirklich einen selbst meint, verdient hat.
Was würdest du denn sagen, woran erkennt man denn den Unterschied auch zwischen der passt irgendwie nicht zu mir und zwischen ich lasse ihn gar nicht erst so nah ran? Weil ich sag mal, es gibt ja auch noch die guten Männer in Anführungsstrichen da draußen, die dann schon verfügbar sind, aber die man dann nicht so zu sich lassen will, warum auch immer.
Genau, also dieses ich verhindere, dass jemand es ernst mit mir meint, ist natürlich auch eine weit verbreitete Taktik, weil man damit scheinbar verhindern kann, dass man verletzt wird. Ist natürlich Quatsch. Nur ist man dann selber diejenige, die sich verletzt und eben nicht jemand anderes. Das ist ja eine ganz häufige Frage, ja. Woran erkenne ich denn, dass jemand nicht einfach nur mich zu Tode langweilt, sondern tatsächlich einfach ruhiger ist und zuverlässiger und so, als ich das so gewohnt bin früher? Mhm. Das Problem in der Praxis hier ist, das sind natürlich auch Nuancen, ne? Also ob du jemanden wirklich völlig uninteressant findest oder ob du es irgendwie ungewohnt findest, dass jemand sagt, nö, alles klar, mach doch, ich mach dann heute was anderes, ist kein Problem. Das muss man auch erstmal erspüren. Der einfachste Weg, meiner Meinung nach, ist tatsächlich, sich auf Menschen einzulassen, nachdem man ja sich selber erstmal erkannt hat und das Problem und auch akzeptiert hat, dass man da gewisse Defizite hat und auch Bedürfnisse. Ja, eine Bedürftigkeit muss man auch erstmal annehmen können, dass man sich dann ausprobiert. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn jemand sagt, alles klar, mach, was du möchtest. Ich bin da, ich freue mich tierisch, dich zu sehen. Aber wenn du mit deinen Mädels rumspringen willst, mach es. Ich freue mich, wenn es dir gut geht. Und nein, ich will nur Briefmarken sammeln und das, was du machst, interessiert mich gar nicht. Ja, also das kann man ja schon irgendwie herausfinden. Gleichzeitig braucht es natürlich auch eine Anziehung. Aber hier beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Manchmal finden wir dann auch nur das körperlich anziehend, was uns irgendwie das Leben schwer macht. Da muss man sich selber leider Gottes so ein bisschen umerziehen. Es hilft nichts.
Und wie schafft man das? Ich muss jetzt echt schmunzeln.
Ja, es ist
es ist so wirklich verbreitet, ne? Es ist der Wahnsinn.
Voll. Und es ist ja auch so ein Dilemma, ne? Weil vieles davon könnte sein, muss aber nicht. Also nehmen wir an, du hast plötzlich ein Partner, der Ingenieur ist. Ingenieure sind, nicht alle natürlich, aber die meisten sind super verkopft und eher mit dem Hirn unterwegs. Die haben meistens weniger körperliche Interessen und die sind auch weniger körperlich. Die umarmen vielleicht nicht so automatisch, weil die ihre Liebe völlig anders zeigen. Gleichzeitig ist das vielleicht für jemanden, der sonst immer so wilde Künstlertypen hatte, genau der richtige Partner, ne? Weil da eine große Zuverlässigkeit herrscht. Also jetzt nicht bei allen Ingenieuren, logischerweise, ja, aber ich meine jetzt nur so ein super verkopfter Typ. Und der hat sicher nicht Salsa-Tanzen im Kopf, wobei auch da wird es Ausnahmen geben. Aber du weißt, was ich meine, so grundsätzlich.
Ja, absolut.
Findet es aber voll okay, wenn du Salsa-Tanzen gehst, einfach weil er Bock hat, sich mit irgendwas Ingenieurmäßigem zu beschäftigen. Keine Ahnung, oder mal ein gemütliches Physikbuch zu lesen, ja. Wichtig ist, finde ich, schlafe ich ruhig und gut neben der Person. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Parameter, weil wenn du nächtelang so hektisch bist neben jemandem und unruhig schläfst, ist es für mich ein totales Warnzeichen, dass dein Nervensystem einfach in Aufruhr ist. Also das Nervensystem sollte ruhig sein und entspannt, es sollte aber nicht total tot sein. Mhm. So. Und das muss man einfach auch mal erleben. Wenn du es nicht erlebst, weißt du nicht, wie es sich anfühlt. Und wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt, ist es natürlich ganz, ganz schwer, das dann so rauszufiltern. Also learning by doing, leider ist das in der Liebe so, ne?
Ja, und vor allem denke ich mir, also ich sag mal, wenn man immer schon an dem Schritt scheitert, erstmal überhaupt in eine Beziehung reinzugehen, ne, weil eben man vielleicht die massive Intensität sucht oder anstatt eben die Sicherheit. Aber dann startet die Beziehung vielleicht erst, wenn man es dann mal geschafft hat. Und dann gibt's ja trotzdem noch so viele Sachen, die vielleicht für einen nicht passen können, auch wenn man erstmal das Gefühl hat, okay, hier geht's gut los.
Mhm. Ja, das stimmt. Aber das kann sowohl in der unguten als auch in der guten Verbindung passieren, ja. Das Leben ist leider nicht so wie im Film, dass man da in so eine Problemlosigkeit reinläuft, sondern es ist einfach ein konstanter Konflikt, eine Auseinandersetzung mit den Widrigkeiten des anderen, mal intensiver, mal weniger intensiv. Aber ja, Beziehung ist anstrengend. Das ist Arbeit. Ist einfach so. Und wer seine Ruhe haben will, der sollte die Finger von Beziehungen lassen. Ganz klar. Das ist einfach so. Also, weil auf den Nerv gehen, tun einem andere Menschen irgendwann immer. Ja. Ich kann leider nichts anderes sagen. Jeder hat wirklich nervtötende Angewohnheiten und damit muss man irgendwie klarkommen.
Ich würde mal gerne noch eine andere These in den Raum schmeißen. Wenn man dann immer so nach dieser Aufregung sucht, der behandelt mich vielleicht ein bisschen zu schlecht, aber genau deshalb will ich, dass er mich unbedingt will in diese Richtung. Kann es da vielleicht auch sein, dass einfach einem selbst irgendwas im Alltag gerade ein bisschen fehlt?
Also, es kann natürlich sein, dass man wirklich so ein Beziehungskram sich anlacht, weil man irgendwas wegkompensieren will, ne? Oder weil man sich langweilt. Oder weil man das Gefühl hat, also jetzt muss mich aber einer mal irgendwie auf den Podest heben und mir sagen, dass ich die Größte bin. Mhm. Und nichts davon ist schlimm, ja? Ich finde, also das habe ich jetzt auch beim Retreat einer gesagt, die meinte, ja, oh Gott, jetzt sind schon so viele Jahre vergangen und ich habe alles verschwendet. Das stimmt ja nicht. Kein Tag ist verschwendet, an dem wir lernen. Und das Leben ist nun dazu da, dass wir uns ausprobieren. Wir kriegen ja keine Gebrauchsanweisung. Also meiner Meinung nach ist wirklich das Wichtigste, das nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen. Ja, dann kriegt das nicht so eine große Schwere. Wir haben uns dann das Absurdeste erzählt gegenseitig, was wir mal gemacht haben, um jemandem zu gefallen. Mhm. Ja, und das kann man entweder mit einer großen Tragik ausstatten. Ja, wenn man das mal im Freundinnenkreis macht, ist das absurd, was da für Geschichten rumkommen. Oder man sagt, Halleluja, ja, Lernen ist einfach ein schmutziges Geschäft. Und hier habe ich richtig Dreck im Gesicht gehabt.
Und dann ist das ist sicher ein super Satz. Ja?
Also das war teilweise, immer wenn du denkst, okay, die Geschichte wird jetzt nicht mehr getoppt, doch, die wurde getoppt von einer Dame, die gesagt hat, sie hätte mal aus Mitleid jemanden geheiratet. Und der hatte nämlich eine komplette Krankheitshistorie erfunden, war quasi dem Tode geweiht. Und sie hat dann sich überreden lassen, damit er jemanden hat, der in der letzten Stunde seines Lebens quasi, die kurz vor der Tür stand, bei ihm ist, hat sie sich überreden lassen, ihn zu heiraten. Also das ist natürlich Romangold, ja?
Ja, das ist eine kleine Netflix-Serie.
Ja, sicher war das dramatisch damals und sie kam sich vor wie eine Vollidiotin. Aber heute ist es unglaublich lustig, wenn sie das erzählt. Und sie hat herzlich gelacht über sich und wir konnten mit ihr lachen. Und das ist doch super.
Ja, das stimmt allerdings. Gibt natürlich jetzt auch die andere Fraktion, die sowas hört und sich denkt, oh Gott, ich wusste es doch. Überall lauert Gefahr. Und ich sag mal, für so echtes Kribbeln und so ein bisschen, ich lasse mich auch auf jemand richtig ein, braucht man ja aber auch so ein bisschen Naivität, ne? So, die darf man ja auch nicht ganz wegdenken bei all der Sache, weil wenn man so ganz abgeklärt in die Liebe reinrutscht, ist doch schwierig.
Ja, finde ich eben nicht.
Ach, wie lustig. Wieso nicht?
Ja, also ich finde, Naivität steht dem Ganzen. Also da mit Naivität heranzugehen, öffnet natürlich unendliches Potenzial für Lernen. Aber es ist ja ein totaler Irrglaube, dass Verliebtheit oder Liebe oder diese Anbahnung einer Beziehung sich noch genauso anfühlt wie mit 20. Das verändert sich im Leben ja auch, weil du eben mehr weißt und weil du Partnerwahl aus einem ganz anderen Motiv heraus betreibst, ja, oder aus einer ganz anderen Realität auch. Und ich finde, dieses Abgeklärte macht das Ganze so schön sportlich. Also ich weiß, was ich will. Ich weiß, was für ein Quatsch ich schon mitgemacht habe. Und ich weiß eben auch, was ich nicht mehr will. Das ist doch ein toller Erfahrungsschatz. Und ich finde eben dieses, ich weiß das genau und mal gucken, ob ich mir selber so ins Knie schieße, das ist doch, hat einen ganz anderen Charme, finde ich.
Ja, stimmt. Es ist eigentlich auch sehr anziehend, ne? Wenn jemand so exakt weiß, wer er ist, sehr authentisch dann.
Ja, und vor allem dann festzustellen, ach so, guck mal, da bin ich wieder über mich selber gestolpert und habe trotzdem wieder dieses Muster wiederholt. Ist ja witzig, ich dachte eigentlich, ich hätte das im Griff. Naja, beim nächsten Mal dann. Ne? Also ich lade wirklich jede Frau und auch jeden Mann ein, bleibt locker. Ja, es ist alles nicht so super arg, wie man glaubt. Es ist am Ende des Tages sind Gefühle ja auch nichts Gefährliches. Die zwicken oder die bereiten sehr viel Freude oder irgendwas dazwischen, aber sie können einem ja nichts tun, außer man füllt es mit irgendeiner selbstschädigenden Aktion. Und das wollen wir alle nicht mehr.
Und vielleicht ist das genau das Geheimnis, wenn man mal wieder so im Overthinking hockt oder sich so denkt, so alles ist schlecht, mir geht's nicht gut, tralala, dass man sich vielleicht da einmal von außen kurz mal beobachtet, ne? Ich finde die Leichtigkeit, die du gerade damit reinbringst, ich denke gerade so durch, so auch so von eigenen Erfahrungen denke ich, hätte sie mir geholfen? Ja, sie hätte mir geholfen.
Ja, klar.
Ohne, dass man sich selber nicht ernst nimmt. Ne? Darum geht es ja nicht. Ne? Man muss sich ernst nehmen. Auch jedes Gefühl, das man hat, darf da sein natürlich. Aber mal so ein bisschen sich von außen zu beobachten, kann nicht schaden.
Unbedingt. Vor allen Dingen, weil es dann auch wie ein Spiel ist. Ja, also ein ernstes Spiel, das Einzige, das wir spielen. Aber dass man sagt, pass auf, hier habe ich mich richtig verzockt. Ja, mal gucken, was ich daraus lernen kann. Und wie ich es das nächste Mal besser spielen kann und haben Mist schon wieder nicht gelungen. Na gut, dann nehme ich die Karten nochmal auf und gucke, dass ich diesen Fehler nicht nochmal mache. Und das ist doch eigentlich was, worüber man sich freuen kann.
Ja, das stimmt. Sagen wir haben Hörerinnen, denen es ähnlich geht wie Luna, weil wir, glaube ich, alle jemanden kennen, dem es schon mal so ging oder aktuell gerade so geht. Wenn ich jetzt ganz konkret mir denke, okay, ab morgen mache ich es anders. Ich gehe trotzdem feiern, ich lerne Leute kennen. Hast du einen kleinen Tipp, was man so vielleicht als allererstes, während man neue Leute kennenlernt, mal machen könnte oder sich selbst hinterfragen könnte, um da dem Muster ein Schnippchen zu schlagen?
Ja, also ich bin ja dafür, wirklich ehrlich über sich selbst zu sein. Nicht lange, also oder überhaupt nicht idealerweise, so zu tun, als ob. Ja, viele Leute laufen ja draußen rum und die erkennst du gar nicht, wenn du ihnen so zuhörst, ja, die totale Schauspielerei. Ich würde immer, also oder so mache ich es zumindest, ja, ich habe das Herz wirklich auf der Zunge und sage, was ich will, was ich nicht will, wovor ich Angst habe, worauf ich mich freue, worüber ich mich freue und damit fahre ich eigentlich sehr gut. So, also wir haben jetzt beim Retreat eine Übung gemacht in Zweiergruppen, wo es darum ging, sich gegenseitig so ein paar Dinge zu erzählen. Also ich habe 3 Fragen in die Runde jeweils gegeben. Zum Beispiel, was darf niemand von mir wissen? Also was versuche ich vor anderen zu verbergen? Und absurderweise fällt es den Frauen vor, ja, Wildfremden im Grunde, super leicht, das loszulassen. Und vor Menschen, mit denen man intim ist, aber eben auch mit Freundinnen und Freunden, ist es viel, viel schwerer. Da wird dann beschönigt und verfärbt und so, also irgendwie komische Blümchen noch dran gesteckt, obwohl man genau mit diesen Menschen ja am ehrlichsten sein müsste, eigentlich auf dem Papier. Und dann finde ich auch eine gute Frage, schriftlich auf Dating-Apps, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Das finde ich eine super Einstiegsfrage, weil du ganz, ganz viel lernst sofort. A, hat er schon mal reflektiert, wie das Verhältnis ist. B, im Idealfall hat er das gemacht und erzählt dann, wie das so war. Dann kann man ungefähr abschätzen, was so die Baustellen sind. Und drittens verhindert man dann halt, dass man in so einem seichten, hey, wie geht's, na, wie war dein Morgen, rumtappt, was ja wirklich kein Mensch mehr brauchen kann.
Ja, das wiederholt sich auch immer nur.
Also das ist sehr langweilig. Genau, und das ist furzlangweilig, also ja, Zeitverschwendung. Darum, wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Zack, bumm, direkt.
Da weißt du dann eigentlich gleich schon alles, oder?
Ja, und vor allem die, die gar keinen Bock haben auf Tiefe, die steigen da direkt aus, wieder Zeit gespart.
Ja, und wenn man jemanden ja wirklich auch kennenlernen will, dann geht's ja eigentlich auch genau darum, ne, dass man sich darauf einlässt, dass man von sich selber erzählt, aber dass halt auch das Gegenüber anfängt zu erzählen.
Natürlich.
Sonst bleibt's halt immer nur oberflächlich und dann gehen da auch ganz schnell die Jahre so vorbei.
Ja, Genau. Nicht, dass es schlimm wäre, aber wenn man es verhindern kann, sollte man es tun.
Ja, wenn man es sich anders wünscht, ne? Also, und ich glaube, es fällt natürlich ja vielen auch nicht einfach, jetzt einmal so radikal ehrlich zu sein oder immer genau alles so zu sagen, wie man es gerne haben möchte. Aber vielleicht kann man ja für sich selber so eine Challenge draus machen, dass man es mal einen Tag probiert, mal zwei, mal drei und plötzlich macht man es immer.
Es ist ganz normal, ganz genau. Ja.
Ja, ich glaube, diese Geschichte zeigt wirklich ziemlich klar, es geht eigentlich selten darum, dass man die falschen Leute trifft, sondern eher, dass man zulässt, dass die falschen Leute ins Leben treten. Und genau da kann man was dagegen tun. Und ich finde, Paula, du hattest heute wirklich so viele tolle Tipps mit dabei, die man, wenn man sie denn wirklich mal umsetzt, glaube ich, wirklich einen Unterschied merkt.
Ja, absolut. Also das ist so. Wenn ihr wollt, kommt gerne zu mir in den Power Circle. Das ist, also findet viermal im Monat statt, zweimal mit mir, zweimal nur Community. Das ist ein ganz, ganz tolles Tool, auch damit man so begleitet wird von anderen Frauen beim eigenen Wachstum. Kann ich sehr empfehlen.
Ja, wunderbar. Das verlinken wir direkt in den Shownotes. Und ja, deshalb, also nochmal tausend Dank dir, Paula, und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Tausend Dank dir. Viel Spaß.
Ja, was habt ihr heute aus der Folge mitgenommen und ging es euch selber schon mal so? Schreibt es gerne in die Kommentare. Alle Infos zu Paulas Power Circle, ihrem Camp und ihrer großen Tour Find dich gut, sonst findet dich keiner, jetzt erst recht, findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.